Unser Vater und treuer Gott, das ganze Leben haben wir von dir. Unser Leben hier auf der Erde, du erhältst alle Dinge durch das Wort deiner Macht. Und du erhältst die ganze Menschheit und die Erde durch deine Kraft. Wenn du deine Hand zurückziehen würdest, so würde alles vergehen. Wir danken dir für die große Gnade und Barmherzigkeit, die du darin zeigst, und deine Güte und deine Langmut und Geduld. Aber wenn wir deine Kinder sind und errettet worden sind, so hältst du uns inwendig aufrecht. Du nährst unseren Glauben durch deine Macht und Gnade und überlässt uns nicht uns selbst. Und du hast nun mal verheißen, dass wir durch dein Wort geheiligt werden und verändert werden. Und so kommen wir zu dir und bitten dich, dass du dein Wort nun auch gebrauchst zu diesem Zweck, wozu du es bestimmt hast, indem du unsere Herzen öffnest, indem du mir Gnade gibst, so von deinem Wort zu reden, wie es deinem Wort entspricht, und indem du uns gemeinsam hilfst, deine Lektionen zu lernen, deine geistlichen Wahrheiten zu verstehen, so zu begreifen, dass es Licht gibt für unser Leben, dass wir dich erkennen in deiner Herrlichkeit, damit dein Zeugnis groß wird durch dein Volk. Du hast gesagt, du möchtest, dass wir etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Und nun, Herr, woher kann dies geschehen, wenn nicht allein durch deine Macht, dadurch, dass du deinen Arm ausstreckst und deinen Segen gebietest, in unser Leben zu kommen. Wir bitten dich dieses um die Verdienste deines Sohnes Jesu Christi willen. Amen. Ja, unser Text ist in Johannes 15, wie angekündigt, Johannes 15. Auf diesen Text über von Petrus, wie er auf dem Wasser geht, kommen wir nachher nur kurz zurück als Beispiel. Aber wir schlagen auf Johannes Kapitel 15 und ich möchte mit uns die Verse 1 bis 11 lesen. Verse 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er verworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde oder völlig werde. Nun, wir haben hier einen Text, der sehr bekannt ist und auf den man oft Bezug nimmt. Es ist aber auch ein Text, der oft verbunden ist mit einem mystischen Verständnis darüber, was es heißt, in Christus zu bleiben. Und natürlich, es liegt ein gewisses Geheimnis darin. Und wir merken es, wenn wir es lesen. Man spürt förmlich die Bedeutung dieser Schriftstelle und man merkt, wie voll dieser Text ist von geistlichen Wahrheiten, die man kaum ausschöpfen kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sich so viel damit verbindet. Und ich sage euch von vornherein, ich werde nicht bis auf den Boden dieses Textes kommen. Denn ich kann nur so weit reden, soweit ich das begriffen habe, was hier steht von meinem eigenen Leben. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam einfach vom Gesamtlicht der Schrift verstehen, was der Herr uns sagen möchte, aus dem einfachen Grund, weil er so zentral ist und weil so tiefe, grundlegende Wahrheiten drin sind für unser Leben. Deswegen werde ich auch immer wieder auf Parallelen eingehen, auf Schriftstellen, die es erklären, die einfach zeigen, wie das Handeln Gottes aussieht. Es ist ein Gleichnis. Bei Gleichnissen muss man aufpassen. Also das Bild der Weinstock und die Rebe, das ist ein Bild, das Jesus gebraucht, um den Jüngern etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Aber diese Gleichnisse darf man nicht in jedes Detail ausschlachten. Man muss gucken, was passt im Kontext, was gehört zur Gesamtlehre der Schrift. Ich kann nicht das Bild nehmen und für meine eigene Ideologie oder für mein eigenes System missbrauchen. So, ich muss mir die Frage stellen, was lehrt die Schrift an anderen Stellen und was bedeutet das dann hier im Text? Und so werden wir auch hier bei dem Wesentlichen versuchen zu bleiben. Aber was wir hier sehen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich es geht um den Weinstock und es geht um die Reben und es geht um den Vater, den Weingärtner. Wenn Jesus also von dem wahren Weinstock redet, also er sagt hier, ich bin der wahre Weinstock, dann glaube ich, dass er Bezug nimmt auf die vielen Stellen im Alten Testament, wo das Volk Gottes mit dem Weinstock oder mit einem Weingarten verglichen wird. Und Jesus sagt ihnen nun, das Entscheidende für sie als Jünger ist es, dass sie nicht nur äußerlich zu einem oder zu dem Volk gehören, das mit diesem Weinstock verglichen wird, wie Israel es war, sondern das Entscheidende ist es, dass sie als Reben zu dem einen Weinstock, Jesus Christus, gehören und in ihm hineingepropft worden sind. Das ist das Entscheidende. Er ist der wahre Weinstock im Gegensatz zu jedem Ersatz und zu jedem Schein. Er ist der wahre Weinstock und es kommt darauf an, in diesen Weinstock hineingepropft zu werden. Er beginnt dann damit, dass er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Und die erste Aussage von Vers 2 ist eine Negativaussage, die aber diese Wahrheit deutlich hervorhebt, die der Vater oder worum es dem Vater und dem Sohn geht. Nämlich, er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Das heißt, er sagt also von vornherein in einer sehr scharfen Weise, in einer sehr deutlichen Weise, es geht um Frucht. Es geht um Frucht. Um Frucht bei den Reben. Es geht also darum, dass der Vater schaut sich also die Reben an und er schaut nach einem Merkmal, nämlich nach dem Merkmal der Frucht. So möchte ich auch die Überschrift vom ersten Punkt halten. Der Vater sucht Frucht in den Reben, die am Weinstock sind, die bekennen, an dem Weinstock zu sein. Und er sagt dann, dass er zeigt dann das Handeln Gottes, was es einfach nochmal bestärkt an seinen Kindern. Das heißt, wenn es ihr heißt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe, was eben zeigt, der Vater sucht erstmal Frucht und Frucht ist das, worauf es ihn ankommt, aber er gibt sich nicht damit zufrieden, dass da wenig Frucht ist, obwohl das erstmal das entscheidende Kriterium ist, sondern er arbeitet dafür, dass viel Frucht entsteht im Leben der Reben. Wir stellen uns die Frage, was bedeutet denn Frucht? Was ist denn die Frucht, auf die es ankommt? Denn dieser Text sagt, dass die Frucht entsteht aus der Beziehung zu Christus. Das Bild, das der Herr Jesus hier gebraucht, ist ein Bild, das die enge Verbindung zwischen Christus und seinen Gläubigen zum Ausdruck bringen will. Er will damit zeigen, diese Einheit zwischen Christus und seinen Gläubigen ist so tief, so eng verbunden, wie eine Rebe hineingebunden sein muss am Weinstock. Es muss eine lebendige Beziehung sein, eine Beziehung, des, wo es einen Fluss gibt, eine Nahrungsquelle zu der Rebe hin. Und diese Beziehung, also es ist eine ganz enge Beziehung zwischen Christus und seinen Gläubigen, die mit dem Wort Leben am besten zum Ausdruck gebracht werden kann. Da ist Leben drin. Da ist ein ständiger Zustrom der Gnade vom Erlöser zu seinen Erlösten. Und das ist diese enge Beziehung. Und in dieser Beziehung hat der Sohn ein Anliegen, nämlich seinen Saft in die Rebe hineinzupressen, damit die Rebe Frucht bringt, nämlich damit die Rebe das hervorbringt, was das Anliegen des Weinstocks ist. Das Anliegen des Herrn Jesus für seine Jünger ist aber das gleiche Anliegen, was der Vater hat für seine Jünger. Der Vater handelt nun an diesen Reben mit dem gleichen Ziel, nämlich dass die Reben Frucht hervorbringen. Es ist also sein wichtiges Ziel im Leben der Jünger des Herrn. Und er hat ein geschultes Auge. So wie der Weinbauer, ich war mal bei Marco Stengel, und als ich mit ihm durch den Weingarten ging und er mir erklärte, wie was funktioniert, da hatte er sofort eine Zange hier bei der Hand, und während er mir erklärte, schien es so, als ob er wollte, dass ich keinen Ast sehe, keine Rebe sehe, die untauglich oder unbrauchbar ist, die schief hängt, die nicht gut ist für diesen Weinstock. Und er hat ein geschultes Auge, mit seiner Schere schnitt er ganz schnell immer hier mal eins ab und da mal eins ab. Und obwohl er mir eigentlich die Dinge erklärt und jetzt nicht gerade da war, also gerade seine Arbeit gemacht hat im Beschneiden des Weinstocks, so konnte er doch die falschen Reben nicht sehen, ohne diese Schere zu nehmen, und zack, 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 waren alle Reben ab oder gingen die Reben ab, wo wir gerade vorbeigingen, die nicht dazu gehörten. In gleicher Weise, sagt er, ist der Vater, geht er durch das bekennende Volk, durch die, die bekennen, seinen Nachfolger zu sein, und er unterscheidet zwischen den guten Reben und den schlechten Reben. Der Vater hat ein geschultes Auge, geschulter als jeder Weinbauer im irdischen Garten, im Leben seiner Kinder, und er durchschaut sie und er sieht alle Dinge in ihrem Leben. Er sieht das Herz an, so sagt es die Bibel. Trügerisch ist das Herz mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 15, ich, der Herr, bin es, der Herzen und Nieren erforscht, um einen jeden zu geben nach seinen Werken. Und Psalm 51, Vers 8, sagt der David, du hast Gefallen an Wahrheit im Innersten. Und im Psalm 139 sagt er, Herr, erforsche mich und erkenne mich. Und das Gebet sagt er da, wo er vorher gesagt hat, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und vorher sagt er auch noch, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Und er spricht von dem Gott, vor dem alles bloß und aufgedeckt ist. Und dies ist der Gott, von dem er, Herr Jesus, sagt, dass er durch seinen Weingarten geht und die Reben betrachtet und abschneidet, was nicht in einer lebendigen Beziehung zu Christus steht. Das ist so entscheidend für unseren Text, dieses Verständnis ist so entscheidend, oder dieses Bewusstsein ist so entscheidend für unseren Text, weil wir in erster Linie viel Trost darin empfangen, aber gleichzeitig, weil auch eine große Warnung in diesem Text drin ist. Die Warnung ist nämlich die, dass wir nicht bestehen werden können vor den Augen des lebendigen Gottes, wenn Gott keine Frucht an uns findet. Aber der Trost darin ist, dass der Vater durch seinen Weingarten geht und dafür Sorge tragen wird, dass alle Reben, alle Kinder Gottes, alle Jünger, dass sie Frucht hervorbringen. Und er wird seine Kraft und seine Macht in seinen Kindern investieren, um diese Frucht hervorzubringen. Die Frucht, nach der der Vater Ausschau hält. Nun, wir sollten natürlich die Frage stellen, was ist denn die Frucht, nach der der Vater Ausschau hält. Es gibt viele Verheißungen in der Bibel, was Gott tut, wenn er einen Menschen errettet. Ich gebe euch das gerne mal auf in Hesekiel 36 oder in Jeremia 33. Da sehen wir, wie Gott zeigt, was er tun wird, wenn er das Leben eines Menschen verändert. Wenn Gott anfängt, an einem Leben zu handeln. Da ist es, ich werde machen, dass ihr Ekel empfindet wegen all eurer Sünden und wegen all eurer Gräuel, die ihr verübt habt. Ich werde machen, sagt der Herr. Er sagte, ich werde mein Gesetz, ich werde euch das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Ich werde mein Gesetz in euer Innerstes schreiben, dass ihr meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Ihr merkt schon, das ist hier im Thema. Jeremia 33 sagt, ich will meine Furcht in ihr Herz legen, dass sie nicht mehr von mir abweichen, damit ich mich freuen kann, ihnen wohlzutun. Alles Verheißungen, von denen Gott vorher gesagt hat, dass er das tun wird im Leben der Menschen, mit denen er eine Beziehung hat. Und wenn wir das Neue Testament aufschlagen, finden wir genau diese Merkmale, die immer wieder wiederholt werden, die auch in unserem Text sind, die einfach zeigen, dass dies das Wesen der Beziehung ist. Aber zwei Merkmale möchte ich noch besonders herausarbeiten oder erwähnen hier. Und das sind die Merkmale, die Paulus immer wieder erwähnt, wenn er den Gläubigen seine Briefe schreibt. Er sagt, nachdem ich euren Glauben an den Herrn Jesus und an eure Liebe zu den Heiligen, von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken und zu beten. Das heißt, er zeigt ein wesentliches Merkmal im Leben der Gläubigen, ist es, dass sie Christus vertrauen und dass sie die Heiligen lieben. Aber es geht darüber hinaus. Es sind Anfangsfrüchte im Leben eines Menschen. Aber wenn wir Galater 5 aufschlagen, Galater 5, da wird von der Frucht des Geistes gesprochen. Da werden einfach die verschiedenen Einzelbereiche aufgeführt, was Gott tut durch seinen Heiligen Geist, wenn er im Leben eines Menschen handelt. Da heißt es in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Er will uns damit sagen, das sind Merkmale, die der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen hervorbringt. Sie sind so im Widerspruch zu der Natur des Menschen, dass sie offensichtlich identifiziert werden können als ein Werk, das von Gott kommt und von Gott alleine kommen muss. Paulus sagt es manchmal in anderen Worten. Er fasst dieses einfach zusammen, indem er sagt, wir sollen was? Wir sollen den Charakter Gottes tragen. Wir sollen den Charakter Gottes tragen. Und Petrus sagt, ihr seid berufen, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und vielleicht noch eins, ein Blick in die Ewigkeit in 2. Thessalonicher, den Paulus hier tut, indem er vom Endgericht spricht. Ich lese mal ab Vers 6, 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 6. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht, seiner Kraft. an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Wer wird hier verherrlicht? Und wer wird bewundert? Christus. Christus wird hier verherrlicht und bewundert. Und wo? In denen, die glauben. Hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Frucht ist nicht das, was du äußerlich für Christus tust. Obwohl es eine Folge einer engen Beziehung von Christus sein kann, aber nicht muss, sein kann. Sondern das Erste, was Gott im Leben seiner Kinder hervorbringt, ist, dass er daran arbeitet, dass Christus in seinen Kindern gesehen wird. Das Erste, was er tut, wenn Gott das Leben eines Menschen verändert, ist, dass er in ihnen die gleiche Abscheu gegen die Sünde hineinlegt, die er gegen die Sünde hat. Und dass er in ihnen das gleiche Verlangen nach Reinheit hineinlegt, nach dem er Verlangen hat. Gott ist heilig, heilig, heilig. Und er will genau das in seinen Kindern sehen. Er sucht den Charakter seines Sohnes im Leben seiner Kinder. Und er sagt hier, der Vater, der Christus, liefert den Strom der Kraft und der Gnade in das Leben. Christus liefert den Strom und den Saft und die Kraft der Gnade im Leben seiner Kinder. Warum? Um das hervorzubringen. Dafür hat er sein Leben gegeben. Dafür ist er gestorben, dafür hat er sich erniedrigt, dafür hat er das Werk auf Golgatha vollbracht. Und er sagt, der Vater ist beständig dabei, an seinem Volk zu handeln und zu arbeiten, damit das auch hervorkommt. Es gibt es nicht, dass man eine lebendige Beziehung zu Christus hat und nicht früher oder später die Frucht dieser Beziehung sichtbar wird. Es ist unmöglich zu behaupten, eine Beziehung zu Christus zu haben, ohne dass Frucht hervorkommt, ohne dass das Leben verändert wird in das Bild Christi. Es gibt keinen Christen ohne Frucht. Und wer es beurteilt, ist der Vater. Und er sagt, da, wo jemand bekennt, und das ist die Bedeutung hier, wo jemand bekennt, an Christus zu hängen, wenn jemand bekennt, eine Beziehung zu ihm zu haben, so wird Gott, der Vater, Ausschau halten nach dem, was aus Christus hervorströmt im Leben seiner Heiligen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird er es abschneiden. Und schaut, wie wichtig das ist. Er sagt, es kommt nicht darauf an, was du vor anderen Menschen bist. Es kommt nicht darauf an, was du präsentierst. Es kommt nicht darauf an, was du alles für das Reich Gottes tust, wie aktiv du bist, wie berühmt du bist, was du alles investierst und welche Opfer du bringst. Es kommt darauf an, dass Gott sein Werk in dir hat. Und es kommt darauf an, dass sein Charakterzug in deinem Leben sichtbar wird. Und Gott, der Vater, wird es beurteilen. Es kommt nicht darauf an, und das passt zu den Predigten der letzten Tage, es kommt nicht darauf an, was Menschen sagen und wie die dich beurteilen und ob sie meinen, du wärst geistlich oder nicht geistlich, sondern es kommt darauf an, ob Gott, der Allmächtige, sein Werk in dir hat. Und wenn er es nicht in dir hat, dann kannst du dein Leben lang Menschen etwas vormachen und Gott, der Vater, wird kommen und die Rebe abschneiden. Er sagt, er wird offensichtlich machen, dass es keine lebendige Beziehung zu Christus gab. Wird er, wie beim verdorrten Feigenbaum, nur Blätter finden, so wird er mit Eifer dagegen vorgehen. Und es heißt in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, So wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Warum? Weil Gott, der Vater, es offensichtlich gemacht hat. Es geht also um Frucht. Es geht darum, dass Christus durch seinen Tod einen Bund besiegelt hat mit Gott, dass er sich ein Volk auserwählt hat, in dem er sein Wesen und seinen Charakterzug hineinlegt. Und was er sich vorgenommen hat, das tut er. Darum ist die Folge jedes wahren rettenden Glaubens ein Leben, das verändert wird in das Bild Christi. Nun, was brauchen wir, um Frucht zu bringen? Was ist das Wichtigste, was wir brauchen, um Frucht zu bringen? Wir können vor Gott nicht bestehen, haben wir gesehen, ohne Frucht. Der Vater wird eine Trennung schaffen. Er wird abschneiden, was nur ein äußerliches Bekenntnis ist. Wenn jemand nur ein äußerliches Bekenntnis hat, so wird der Vater es abschneiden und hinwegwerfen. Das lehrt nicht, dass ein wahrer Gläubiger abfallen kann. Es lehrt nur, dass Gott eine klare Unterscheidung schaffen wird zwischen denen, die eine wirkliche Beziehung haben, und denen, die es nur mit dem Mund bekennen. Aber was brauchen wir, um Frucht zu bringen? Nun, die Aufforderung ist hier sehr klar. Wir haben sie mehrmals wiederholt. Immer wieder wiederholt der Herr Jesus die gleiche Wahrheit. Er sagt: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Vers 4. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Vers 9. Bleibt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Bleibt, bleibt, bleibt in mir. Bleibt in mir und ich in euch. Er zeigt uns, dass unsere Konzentration nicht die Frucht sein soll, sondern Christus. An Christus. Er sagt, was wir brauchen, ist eine Beziehung zu Christus. Eine enge Gemeinschaft zu ihm, dem Sohn Gottes. Es geht also darum, im Leben eines Christen, dass er Christus erkennt. Und dass er eine Ausrichtung in seinem Leben hat, nämlich die Ausrichtung auf Christus, die Gemeinschaft mit ihm, die enge Verbindung mit ihm. Dass es einen Strom gibt, einen Strom aus Christus heraus zum Leben des Gläubigen. Es geht also darum, dass der Christ sich beständig von dem nährt, was Christus ist. Und die Aufforderung, die wir haben hier, ist einfach in diesem kleinen Wort hineingefasst: bleibt in ihm, bleibt in ihm, bleibt in mir, sagt Christus, bleibt in mir. Nun, wenn wir in Johannes 15 davon lesen, dass wir in Christus bleiben sollen, dann bezieht sich Johannes natürlich darauf, was er in Kapitel 6 schon geschrieben hat. Johannes Kapitel 6. Lesen wir ab Vers 53. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Merkt ihr, welches die lebendige Rebe ist? Die lebendige Rebe ist die, die das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Merkt ihr was? Wie bleiben wir in Christus? Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Was bedeutet es denn, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken? Es bedeutet, dass ich in meiner ganzen Ausrichtung nur eine Quelle habe. Nur eine Quelle, und die ist Jesus Christus. Dass ich nur eine Nahrungsquelle habe für mein geistliches Leben, und die ist der Herr selbst und sein vollbrachtes Werk. Er spricht davon, dass er sein Leben hingeben wird, stellvertretend für sein Volk. Und er sagt also uns, dass wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, das heißt, wenn wir uns von dem nähren, was er für uns vollbracht hat, dann bleiben wir in ihm und er in uns. Es ist also der Entschluss, jede andere Quelle fahren zu lassen und uns nur dieser einen Quelle zuzuwenden, nämlich dem, was Christus für uns vollbracht hat. In Sprüche 6, da geht es um den Ehebruch und die Warnung vor dem Ehebruch. Und wir wissen, dass der Ehebruch immer wieder, oder dass die Abtrünnigkeit des Volkes Gottes immer wieder in der Bibel als geistlicher Ehebruch bezeichnet wird. Und da gibt es einen schönen Vers in diesem Text, in dieser Warnung, doch nicht zu der Verführerin zu gehen. Da heißt es: Bleibe bei deiner eigenen Quelle und trinke aus deiner eigenen Zisterne. Der geistliche Ehebruch beginnt dann, wenn ich mein geistliches Leben versuche zu füttern bei anderen Quellen als bei Christus Jesus alleine. Es beginnt darin, dass meine einzige Nahrungsquelle nicht mehr Christus ist und sein vollbrachtes Werk, sondern dass ich die Befriedigung des Lebens in anderen Dingen suche, außerhalb von Christus. In Psalm 131, da haben wir einen Kampf beschrieben, einen Kampf, den David beschreibt in seinem eigenen Leben. Und was dieser Kampf bedeutete, ist, dass er zeigt, wie er vorher ein Kind war, das sich an die Gaben vom Vater hängte und deswegen schrie und unzufrieden war, als Gott die Gaben wegnahm. Aber es zeigt den reifen Gläubigen, es zeigt den Menschen, der dahin gekommen ist. Er sagt, ich habe meine Seele beschwichtigt wie ein entwöhntes Kind. Und er sagt, ich bin dahin gekommen, dass ich mein Herz gestillt habe, dass ich meine Freude habe, meine Zufriedenheit, meine Fülle in dem, dass ich bei Gott bin und er bei mir, dass ich in seinem Schoß sitze. Es bedeutet auch ganz einfach, es gibt kein geistliches Leben. Wir haben keine Ressourcen irgendwo anders, noch in uns selbst, außer in Christus Jesus. Wir haben nie und nimmer und wir werden auch nie geistliches Leben in uns haben, als ob es bei uns zu finden wäre, sondern immer nur durch die Beziehung zu Christus. Durch die Beziehung zu Christus. Auch wenn wir 60 Jahre dem Herrn gedient haben im Glauben, wird dennoch nie in uns irgendwie auch nur die kleinste Pfütze Wasser sein, auf die wir zurückgreifen können, sondern es ist immer allein das, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und uns die Gaben vom Vater erkauft hat, dass er ständig dabei ist, den Strom seiner Gnade in unser Leben hineinfließen zu lassen. Und nach Gottes Weisheit und Willen hat er nun mal beabsichtigt, dass wir die Ermahnung brauchen, die gleiche Ausrichtung auf ihn zu haben, sodass wir, die wir ständig von ihm ernährt werden, von dem uns der Gnadenstrom zukommt, dass wir auch in gleicher Weise nicht überall hinschauen, sondern zu dem hinschauen, von dem dieser Strom unseres Lebens kommt, von dem das neue Leben kommt. Und dass wir nicht nur solche sind, die es einfach so bekommen, denn er investiert auch in unser Leben, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir uns verirren, aber dass wir ausgerichtet auf ihn sind und auf den schauen, von dem die Gaben alle kommen. Es bedeutet noch mehr, und das hat er uns hier erklärt, das heißt, es bedeutet, dass er uns, dass wir in seinem Wort bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und meine Worte in euch bleiben. Entschuldigung. Vers 3 sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Auch der Vers macht einfach deutlich, dass in Christus zu bleiben, bedeutet in seinem Wort zu bleiben. Ein wesentliches Merkmal also in der Praxis, was es bedeutet, in Christus zu bleiben, bedeutet uns nach der Offenbarung zu richten, die er uns gegeben hat. Wir haben keine Fähigkeit in uns selbst, Christus zu erkennen. Wir sind völlig abhängig von seiner Offenbarung. Das heißt also, deswegen ist unser Herz, unser Innerstes ausgerichtet und muss ausgerichtet sein auf seine Offenbarung. Gott hat geredet. Sollte der Mensch da nicht hören? Gott hat geredet. Sollte ich ihm nicht mein Ohr zuwenden? Jesus sagt, genau darin ist die Quelle dessen, wo wir ihn erkennen, nämlich in seinem Wort. Und er drückt es einfach so aus und sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Nun, der Mensch ist vergesslich. Er vergisst nicht so schnell das Böse, aber er vergisst sehr schnell das Gute. Durch unseren Fall von Adam sind wir geneigt zum Abfall vom lebendigen Gott. In seinem Wort zu bleiben bedeutet, wie Gott es dem König in 5. Mose 18 geboten hat, nämlich darin zu bleiben, dieses Wort zu erforschen, es zu lieben, das Denken damit zu füllen, darüber nachzudenken, wie der Psalm 1 sagt, Tag und Nacht. Denk darüber nach, fülle dein Denken, lass dein Denken von diesem Wort bestimmen. Aber wir bleiben nicht in dem Worte Gottes nur darin, dass wir es auswendig im Kopf behalten, sondern wir können nur in seinem Wort bleiben, wenn die fortschreitende Offenbarung eine fortschreitende Anwendung findet. Was ich damit meine ist, wenn Gott redet, wenn er uns zeigt, wer er ist, wenn er uns durch sein Wort seinen Charakter mitteilt und sein Wesen, dann werden wir gleichzeitig in sein Licht gestellt und wir merken all die Dinge, die dem nicht entsprechen. Wenn er uns reinigt durch sein Wort, dann zeigt er uns unsere Unreinheit. So wie Petrus beim Fischzug, als Jesus ihm sagte, wirf das Netz aus und er merkt, es ist der Herr, dann fällt er vor ihm nieder und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Gott sich offenbart, dann bleiben wir nicht ungeschoren, sondern dann stehen wir auf einmal in seinem Licht da und das Wort fordert uns heraus, Konsequenzen zu ziehen. In seinem Wort zu bleiben bedeutet ein aktives Bleiben im Studium seines Wortes, aber es bedeutet gleichzeitig ein Bleiben im Gehorsam zu dem, was wir durch sein Wort lernen. Und in dem Moment, wo du Gott diesen Gehorsam versagst, wird Gott aufhören, sich zu offenbaren, auch wenn du weiter die Bibel auswendig lernst. Und genau davon sind wir so abhängig. Gott wird dafür sorgen, dass im Leben seiner Kinder es diese Diskrepanz zwischen dem Wissen und dem Leben nicht gibt. Die gibt es leider, ich klage auch ständig darüber. Aber Gott wird dafür sorgen, diese Kluft hinwegzunehmen. Er wird dein Leben in seine Hand nehmen und darf sich darum kümmern, dass es hier zur Einheit kommt. Dass das, was du von der Schrift her verstanden hast, dass du verstehst, wie das im Alltag aussieht. Dass das, was du von Christus begriffen hast, seine Konsequenzen findet in deinem Umgang mit allen Situationen des Lebens, in die er dich führt. Und weil er so treu darin ist als der gute Weingärtner, muss er nun mal schneiden. Er muss uns in harte Situationen des Lebens nehmen. Er muss Widerstände, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Schmerz und Leid in unser Leben hineinbringen. Er muss seine Zuchtrute gebrauchen, weil er um eines eifert, nämlich um die Reinheit seines Volkes. Weil er nicht zulassen wird, dass du als sein Kind die Charakterzüge des Teufels trägst. Er wird mit Eifer um dein Herz eifern. Deswegen heißt es gibt größere Gnade, Gott widersteht dem Hochmütigen. Wie viel Gnade ist in diesem Handeln Gottes? Aber wie entscheidend ist es, dass wir wirklich nur eine Quelle vor unseren Augen bewahren, und diese Quelle ist der Herr Jesus Christus, geoffenbart in seinem Wort. Und wenn wir Christus in seinem Wort sehen, Paulus sagt es in 2. Korinther 3, ist was dann passiert? Wir werden verwandelt in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Frucht entsteht dadurch. Der Mensch wird verändert in das Bild Gottes. Er bleibt nicht, wie er ist. Du kannst die ganze Theologie im Kopf haben und getrieben sein von Selbstsucht und Ichsucht und Neid und Lust und Habgier und Unzucht und aller Arten von Unmoral. Aber wenn du in Christus bist, wenn die Beziehung zu Christus stimmt, dann wird er mit Eifer gegen diese Dinge vorgehen und er wird dein Leben reinigen und er wird daran arbeiten und es wird vielleicht schmerzlich sein und es ist oft sehr schmerzlich, aber er wird daran arbeiten, dass Christus Jesus in dir Gestalt gewinnt. Denn er weiß genau, vor Gott gibt es nur einen Ruhm. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Es ist das, was Christus für uns vollbracht hat auf Golgatha. Es ist das Leben, was er uns erkauft hat, als er rief, es ist vollbracht. Aber ich muss noch einen dritten Punkt hier erwähnen. Für heute, es gibt ein großes Hindernis, Frucht zu bringen. Es gibt ein großes Hindernis, Frucht zu bringen, wonach der Vater so sehr Ausschau hält. Und es wird ausgedrückt in diesem Text, in dem, dass Jesus sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Und Vers 5 am Ende, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Warum sagt der Herr Jesus das so? Warum betont er sowohl die eine Seite, dass wir in ihm bleiben sollen, als auch die andere Seite, dass er sagt, dass wir keine Frucht aus uns selbst hervorbringen können? Und warum sagt er, dass wir getrennt von ihm nichts tun können? Nun aus dem einfachen Grund, weil das die tiefe Grundneigung des menschlichen Herzens ist, die Arroganz, die tief verborgen drinne sitzt und die wir nicht ausgerottet kriegen, nämlich diese Neigung, die Quellen in uns zu suchen, immer wieder zu den eigenen Ressourcen zurückzugreifen, immer wieder aus eigenen Mitteln das zu ersetzen, was nur Gott tun kann. Was nur Gott tun kann. Ich habe es vorher gesagt, ich muss es hier nochmal wiederholen, das geistliche Leben wird nie, nie aus uns hervorkommen, selbst dann nicht, wenn wir 60 Jahre mit dem Herrn gelebt haben. Es ist immer und immer nur sein direktes Wirken, der Strom seiner Gnade in uns. Deswegen sollte uns nichts mehr kümmern und bekümmern als die Beziehung zu Christus, als das Verlangen, ihn zu erkennen. Denn immer nur kommt das Leben von ihm alleine uns zu. Und selbst wenn wir die meisten Segnungen empfangen haben in unserem ganzen Leben, in dem Moment, wo die Beziehung zu Christus nicht unsere Quelle ist, werden wir nichts und nichts an Geistlichkeit hervorbringen, sondern nur den Ersatz des Fleisches. Falsche Frucht, die am Ende als wertlos entlarvt wird. Als Imitation, was im Grunde genommen ein Angriff ist auf Gott und auf seinen Erlöser. So wenn also, und hier gehen wir einen Punkt weiter in der Anwendung. Wenn also das größte Problem unseres Lebens ist, dass wir ständig in uns selbst nach dem Suchen, aus uns selbst suchen hervorzubringen, was nur Gott hervorbringen kann, was muss Gott dann tun, wenn er die echte Frucht in unserem Leben sucht? Er muss uns die Füße zerschlagen und die Hände. Er muss sie brechen und immer wieder zerbrechen. Jemand hat mal gesagt, er muss uns in seinen Stößer zermalmen, bis wir endlich aufgeben, in uns selbst auch nur die geringste Quelle für geistliches Leben zu suchen. Er segnet uns mit überströmenden Segnungen und im nächsten Moment denken wir, wir hätten es in uns. Und unser Herz wendet sich ab von dem, der die einzige Quelle für das geistliche Leben ist. Darum sind die Erziehungswege für uns oft so hart empfunden. Oder werden sie von uns so hart empfunden? Weil wir so schwer loslassen wollen von diesen Dingen, denen wir ersatzweise vertrauen. Aber wenn Gott uns gnädig ist, und er ist all seinen Kindern gnädig, er hat es ja dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn uns offenbart hat, dann wird er nicht aufgeben. Und darum wird er zu seinem Ziel kommen und darum muss er manchmal hart schlagen und manchmal, also hart von uns empfunden. Ich sage es deswegen so, weil Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber er sagt vorher, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es zeigt einfach, die Härte, die wir in der Zucht Gottes empfinden, kommt aus unserem Stolz und aus unserer Selbstsicherheit heraus. Es kommt ja gerade dadurch, dass wir das nicht loslassen wollen. Wir wollen nicht loslassen, unseren Krücken zu vertrauen. Und darum muss Gott diese Wege gehen, damit wir nur eine Quelle haben, nämlich die des Herrn Jesus Christus. Es gibt im Himmel keinen Ruhm für Walter, für Andreas, für irgendwen, als nur einzig und allein den Ruhm der Gnade. Und darum muss Gott alles andere zerschlagen. Und es gibt in uns keine Kraft für Reinheit, für Heiligkeit, für das Wesen Christi, für seine Charakterzüge. Es gibt da nichts. Es gibt da nur die Kraft der Sünde und des Fleisches und der Abtrünnigkeit. Darum muss Gott all diesen Zugriff zu den eigenen Mitteln zerschlagen, damit wir wieder neu zu dem gehen, der alleine die Quelle für jedes geistliche Leben ist, der die Quelle ist für Reinheit und für Heiligkeit. Wie viele Gläubige kämpfen gegen Unreinheit und Sünde, aber sie suchen ständig die Hilfe in den eigenen Mitteln. Und ist es nicht so, dass wir, ich spreche mal zu denen, die Erfahrung haben im geistlichen Leben, ist es nicht so, dass wir bei jedem Problem immer zuerst geneigt sind, die Hilfe in unseren eigenen Mitteln zu finden, bis Gott sie so zerschlagen hat, dass wir uns wieder zu ihm hinwenden und sagen, Herr, wenn es nicht von dir kommt, dann wird es keine Hilfe kommen. Warum? Es muss von ihm kommen. Er sorgt sich um die Frucht im Leben. Nun, schließe mit dem Text von Petrus. Jesus kommt auf dem See ihnen entgegen. Sie haben erst Angst, aber als sie dann erkennen, sagt Petrus, Herr, lass mich zu dir kommen. Und genau das wird der Herr Jesus in seinen Kindern bewirken. Er wird in ihnen das Verlangen bewirken, zu ihm zu kommen. Denn wir sind durch den Glauben zu Christus gekommen. Wir sind nicht zu einem System gekommen, nicht zu einem Gebäudekonstrukt, auch nicht zu einer Theologie, sondern wir sind zu einer Person gekommen, zu Jesus Christus. Und das Ziel ist, dass wir wirklich auf ihn blicken und immer tiefer hineingehen in dem, was er ist und was er für uns vollbracht hat. Und Jesus sagt, Petrus, komm. Und genau das tut er mit jedem Leben. Nur das geistliche Leben ist genau, deswegen kam ich auf das Beispiel, das geistliche Leben ist wie das Gehen auf Wasser. Unmöglich für Menschen. Unmöglich. Solange er auf Christus blickte, konnte er auf dem Wasser gehen. In dem Moment, wo er von Christus wegblickte, ging er unter. Nur so kann geistliches Leben erhalten werden. Unser geistliches Leben lebt davon, dass wir Christus haben, dass wir ihn festhalten, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Unser geistliches Leben lebt aus der Gemeinschaft mit ihm selbst und nicht aus dem, was wir tun und nicht aus dem, was wir präsentieren. Es lebt nicht von dem Mittel und von dem Mittel. Es lebt nicht von unserer Treue und sonstig, also Treue in dem Sinn zu den offenbarten Traditionen. Nein, nein. Das geistliche Leben lebt allein dadurch, dass wir eine Beziehung zu Christus haben und dass das Zentrum und Wesen unseres Lebens ist, dass das die größte Ausrichtung, unser größter Kampf ist. Unser höchstes Verlangen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ob du Krücken hast oder lahm bist, auf dem Wasser kannst du nie gehen. Aber wenn Christus sagt, komm, und du auf ihn blickst, dann kannst du auf dem Wasser gehen, was bei Menschen unmöglich ist. Es ist unmöglich, geistlich zu sein. Ohne diese enge Beziehung zu Christus zu haben. Deswegen fordert der Herr Jesus seine Jünger so intensiv, so ernsthaft, so mit so großen Warnungen auf, bleibt in mir, bleibt in mir. Es gab eine Umfrage, ich habe die nur von Amerika gehört, haben eine Umfrage gemacht bei Pastoren, wie viel Zeit sie nehmen zum Gebet. Und das Ergebnis war erschreckend. Ich weiß nicht mehr den Prozentsatz, aber es war irgendwo bei 80%, nicht mehr wie 5 Minuten am Tag. Sie hatten keine Zeit. Es ist so tragisch, weil es einfach zeigt, das Ziel ist verloren. Was hilft die ganze Arbeit? Eines auf eines kommt es an, dass der Gnadenstrom von Christus dir zufließt. Dass du ihn erkennst und ihn hast. Dass deine Augen beständig auf ihn blicken. Dass du ihn über alles liebst. Dass er die Quelle deiner Freude, deiner Hilfe und der Segnung ist. Dass du weißt, dass es nichts gibt, was du als Ersatz bieten kannst, sondern alles muss dir von ihm aus Gnade geschenkt werden. Aber dieser Strom ist reich. Er ist groß. Er ist mächtig für jede Not. Es ist die Fülle, ein Strom der Fülle. David sagt, mein Becher fließt über. Und Jesus sagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist das Erstaunliche. In ihm ist Leben im Überfluss. In ihm ist die Quelle der Freude. Alles andere kann nur Ersatz sein. Eine vergiftete Frucht Satans. Darum kümmere dich einzig und allein oder in erster Linie darum, Christus zu erkennen. Schau auf ihn. Im Schauen auf ihn kann geistliches Leben hervorkommen. Im Schauen auf ihn kannst du auf Wasser gehen. Amen.